Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء وأنزل من السماء ماء به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
Und nun zur Übersetzung der Verse, die an einige der guten Gaben Gottes an die Menschheit erinnern. Suche Zuflucht bei Gott, vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er ist Gott, der die Himmel und die Erde erschuf und aus den Wolken Wasser hinabregnen lässt, mit dem er aus dem Erdreich Früchte, die euch ernähren, hervorbringt. Er, der euch die Schiffe dienstbar machte, damit sie auf sein Gebot hin die Meere befahren und der Flüsse und Bäche in euren Dienst stellte. Und dienstbar machte er euch Sonne und Mond, die unentwegt und genau berechnet in ihren Bahnen kreisen. Und dienstbar machte er euch Tag und Nacht.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Donnerstag, dem 5. Januar 2022, gleich dem 15. Day 1401, nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe »In Iran gerühmt, in der Welt berühmt«. Dann geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe »Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans«. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Raisi: Errungenschaften iranischer Raumfahrtindustrie zeugen vom Scheitern westlicher Sanktionen und Isolationsbemühungen. Iran macht Frankreich für beleidigende Karikaturen der berüchtigten Zeitschrift verantwortlich. Entspannung der Beziehungen. Außenminister der Emirate trifft Präsident Assad in Damaskus. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Raisi: Errungenschaften iranischer Raumfahrtindustrie zeugen vom Scheitern westlicher Sanktionen und Isolationsbemühungen. Präsident Ebrahim Raisi hat die Errungenschaften Irans in der Raumfahrtindustrie gelobt und erklärt, dass die raschen Fortschritte auf diesem Gebiet das Scheitern westlicher Sanktionen und Pläne zur Isolierung der Islamischen Republik bewiesen hätten. Raisi machte die Bemerkungen in einer Ansprache vor der zweiten Sitzung des obersten Weltraumrates des Landes in der Hauptstadt Teheran. In Bezug auf die in der Raumfahrtindustrie erzielten Errungenschaften stellte der Präsident fest, dass Iran eines der wenigen Länder sei, das die Technologie zum Starten von Raumfahrzeugen erreicht habe. Iran startete 2009 seinen ersten Satelliten Omid und hat bislang 6 Satelliten ins All geschickt. Der Präsident wies auf die Bemühungen des Feindes hin, Irans Weltraumerfolge als auf militärische Zwecke beschränkt darzustellen. Raisi sagte, die Raumfahrtindustrie gehöre zu den Vermögenswerten des Landes und auch zu den Antriebsindustrien, deren Fortschritt zusammen mit anderen Industrien und Wissenschaften zur Stärkung der Gesamtstärke des Landes beitragen würde. An anderer Stelle in seinen Bemerkungen fügte er hinzu, Weltraumwissenschaften und Industrien sind heute einer der boomenden Wirtschafts- und Handelsbereiche der Welt. Er drückte die Notwendigkeit der Kommerzialisierung dieser Wissenschaft und Industrie aus. Iran plant, Raumfahrtmissionen im Einklang mit seinem Ziel zu entwickeln, Zivil-, Geschäfts- und Exekutivorganisationen dabei zu unterstützen, von den hochmodernen Technologien der Welt zu profitieren. Iran macht Frankreich für beleidigende Karikaturen der berüchtigten Zeitschrift verantwortlich. Das iranische Außenministerium sagte, Teheran mache die französische Regierung verantwortlich für einen antikulturellen und menschenfeindlichen Schritt einer berüchtigten französischen Wochenzeitung, beleidigende Karikaturen der obersten politisch-religiösen Autorität des Landes zu veröffentlichen, und kündigte eine Entscheidung an, die kulturellen Beziehungen zu Paris zu revidieren. Antwort: In einer Erklärung vom Donnerstag sagte das Ministerium, es werde die kulturellen Aktivitäten Frankreichs in Iran überprüfen und als ersten Schritt die Aktivitäten des französischen Forschungsinstituts im Iran beenden. Das Ministerium verurteilte aufs Schärfste die Vorgehensweise des berüchtigten französischen Magazins, anerkannte moralische Normen mit Füßen zu treten, religiöse Heiligkeiten brutal zu verletzen, das Allerheiligste der politisch-religiösen Autorität zu missachten und die Staatssymbole und nationalen Werte der Iraner zu beleidigen. Der Schritt der französischen Publikation sei ein weiteres Zeichen für die Rolle des Zionismus in einer Medienkampagne zur Förderung von Islamophobie, zum Schüren von Hass und zum Sehen von Zwietracht zwischen Völkern und Ländern, hieß es. Es fügte hinzu, dass die französische Publikation viele Jahre lang das edle Konzept der Redefreiheit als Deckmantel für ihre antikulturellen Handlungen und Schändung von Menschen sowie erhabener moralischer und religiöser Werte missbraucht habe. Iran kritisiert die Untätigkeit der zuständigen Behörden in Frankreich im Umgang mit den Veröffentlichungen gegen den Islam und die Verbreitung von rassistischem Hass und bekräftigt die direkte Verantwortung der Regierung in Paris, die Täter solcher Schritte zur Rechenschaft zu ziehen, hieß es. Das Ministerium fügte hinzu, dass Iran auch einen ernsthaften Kampf gegen Islamophobie als Manifestation von institutionalisierten Rassismus in diesem Land forderte. Entspannung der Beziehungen. Außenminister der Emirate trifft Präsident Assad in Damaskus. In einem weiteren Zeichen für die Bemühungen der arabischen Länder, die Beziehungen zu Syrien zu normalisieren, hat der Außenminister der Vereinigten Arabischen Emirate Syrien besucht und sich mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad in der Hauptstadt Damaskus getroffen. Abdullah bin Zayed al-Nahyan landete am Mittwoch an der Spitze einer hochrangigen politischen Delegation in Damaskus und wurde von Präsident Assad begrüßt, berichtete die offizielle syrisch-arabische Nachrichtenagentur Sana'a. Die beiden erörterten die ausgezeichneten brüderlichen Beziehungen zwischen den Staaten und Mittel zur Verbesserung der Wirtschafts- und Handelsbeziehungen im Interesse der beiden Länder und Völker, sagte die Agentur. Assad beschrieb die Beziehungen als historisch, forderte die Wiederherstellung der Beziehungen auf ihr früheres Niveau und begrüßte die positive Rolle der VAE unter den arabischen Ländern der Region. Der emiratische Minister drückte die Unterstützung seines Landes für Syriens Stabilität und Souveränität in seinem gesamten Land aus und sagte, dass Abu Dhabi zuversichtlich sei, dass das syrische Volk sein Land auf seinen früheren Entwicklungsstand und Wohlstand zurückführen werde. Abu Dhabi brach 2011 seine Beziehungen zu Damaskus ab, nachdem ein vom Ausland unterstützter Terrorismus in Syrien ausbrach. Die VAE und mehrere andere arabische Staaten begannen, die Militanten zu unterstützen, die versuchten, Assads Regierung zu stürzen. Mehrere arabische Länder haben jedoch kürzlich damit begonnen, die Beziehungen zu Damaskus wiederherzustellen, nachdem Syrien die vom Ausland unterstützten Terrorgruppen besiegt und riesige Teile seines Territoriums von den Takfiri-Gruppen zurückerobert hat. US-Kongress gelähmt durch jüngste Wahlverlegenheit. Historische Wahlniederlagen in den Vereinigten Staaten vervielfachen sich weiter. Zum ersten Mal seit 100 Jahren hat der Kongress es versäumt, sofort einen Sprecher für das Repräsentantenhaus zu wählen, das nach dem Vizepräsidenten die Nummer 3 der Nation ist. Nach 2 Tagen und mehr als einer Handvoll Stimmen lehnt eine Gruppe von etwa 20 sogenannten trumpistischen Gesetzgebern weiterhin den Ministerteam-Republikaner Kevin McCarthy ab. Eine Ironie ist, dass Donald Trump die Republikaner dazu drängte, sich hinter McCarthy zu vereinen, was die tiefen Spaltungen in einer politisch neu konfigurierten Nation widerspiegelt. Das Versäumnis, einen Sprecher zu wählen, bringt den Kongress zu einem totalen Stillstand. Eine Gesetzgebung ist unmöglich. Die einzige legale Lösung ist, dass jemand endlich die Mehrheit erringt. 1855 dauerte das 2 Monate und 133 Wahlgänge. Die republikanische Rote Welle von 2022 brachte nur einen so knappen halbzeitig hervor, dass selbst eine kleine Gruppe ihrer Gesetzgeber großen Einfluss ausüben kann. Die Fraktion der Dissidenten wird oft als extrem rechts bezeichnet, während andere anmerken, dass ihr Kandidat für den Sprecher ein Afroamerikaner ist und dass ihre Forderungen mehr Transparenz in der Gesetzgebung und weniger Macht für Kongressführer beinhalten. Viele hatten schon erwartet, dass ein geteilter Kongress zu Streitereien und politische Stagnation führen würde, aber vielleicht nicht so schnell. Die Dysfunktion auf Bundesebene bringt eine Demokratie amerikanischer Prägung weiterhin in Verlegenheit. Junta von Myanmar ehrt antimuslimischen Mönch, der als Gesicht des buddhistischen Terrors bezeichnet wird. Die Militärjunta in Myanmar hat einen ultranationalistischen antimuslimischen buddhistischen Mönch, der als Gesicht des buddhistischen Terrors bezeichnet wird, mit einer prestigeträchtigen nationalen Auszeichnung geehrt und außerdem die Entscheidung bekannt gegeben, Tausende von Gefangenen unter Amnestie freizulassen. In einer Erklärung vom Dienstag gab das Informationsteam des Militärs bekannt, dass Junta-Chef General Min Aung Hyang Viratu den Ehrentitel Thiri Pianchi für seine herausragende Arbeit zum Wohle der Union von Myanmar verliehen habe. Viratu ist seit langem bekannt für seine ultranationalistische, antimuslimische Rhetorik, insbesondere gegen Myanmars Rohingya. Wegen seiner Rolle bei der Förderung des religiösen Hasses gegen Rohingya-Muslime wurde er einst als Gesicht des buddhistischen Terrors bezeichnet. Viratu hat zum Boykott von Geschäften in muslimischem Besitz und zur Beschränkung von Ehen zwischen Buddhisten und Muslimen aufgerufen. Er wird von Menschenrechtsgruppen beschuldigt, Feindseligkeiten gegenüber den Rohingya zu schüren. Viratu wurde später von der Regierung von Aung San Suu Kyi wegen Volksverhetzung inhaftiert. Bereits im September 2021 gab die Junta bekannt, dass sie Viratu freigelassen hatte, nachdem alle Anklagen gegen ihn fallen gelassen worden waren. Suu Kyi, 77, wurde von der Junta festgenommen, die vor fast 2 Jahren einen Militärputsch inszenierte. Es wird auch angenommen, dass der Mönch den Grundstein für ein schreckliches Vorgehen des Militärs gegen die Rohingya-Gemeinschaft im Jahr 2017 gelegt hat. Die international verurteilte Operation zwang 750.000 Rohingya aus ihren Häusern nach Bangladesch. Tausende wurden bei dem Vorgehen getötet, vergewaltigt, gefoltert oder festgenommen, das laut den Vereinten Nationen, die die Gemeinschaft als die am stärksten verfolgte Minderheit der Welt bezeichnet haben, in völkermörderischer Absicht begangen wurde. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit regnerisch, bei Temperaturen um 2 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz minus 1 Grad, Mashhad 2 Grad, Isfahan 0 Grad, Shiraz 7 Grad und Bandar Abbas 18 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Abdul Hussein Mukhtarbot mit dem Titel Sir-e-Ishq, das heißt Das Geheimnis der Liebe.
به امید وصل ز تعجب و ز حیرت دل و جان به سر در آید، چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی، چو تو بوی زلف مشکین به میان جان فرستی. عجب این که سر عشقت به جهان چگونه پر شد، که تو سر عشق خود را به جهان نهان فرستی، که تو سر عشق خود را به جهان جواهری که از دل به سر زبان فرستی، به جواهری که از دل به سر زبان فرستی.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus unserer Sendereihe In Iran gerühmt, in der Welt berühmt. Bleiben Sie dran!
In Iran gerühmt, in der Welt berühmt.
Wie versprochen, werden wir uns noch einmal mit dem Dichter Anvari beschäftigen, insbesondere mit seinem Werk und seiner teilweise paradoxen Einstellung. Anvari, auch Anvari Abivardi oder Anvari Khavarani genannt, wobei Abivardi und Khavarani auf seine iranische Herkunft hinweisen, hat im 6. Jahrhundert nach der Hijra und dem Mondkalender bzw. im 12. Jahrhundert nach Christus gelebt. Er erwarb in seiner Jugend gediegenes Wissen in Literatur, Philosophie, Mathematik, Musik und Astronomie und verdiente sich den Titel eines Hakim, eines Weisen. Wegen seiner dichterischen Begabung fand er Einlass am Hofe des Sultan Sanjar, dem er 30 Jahre lang als Sterndeuter und Lobdichter diente, bis er sich aus dem Leben zu Hofe zurückzog. Anvari gilt als einer der großen iranischen Dichter und wurde schon zu Lebzeiten gerühmt. In seiner Epoche war die Lobdichtung gang und gäbe. Dichter konnten mit ihren Kassiden ihr Leben bestreiten und den Mächtigen ihrer Epoche näherkommen. Der Gedichtband von Anvari umfasst 14.700 Doppelverse, Bait. Es sind Kassiden, Oden, Rataat, Kurzgedichte, Gazelen und Rubaiyat, Vierzeiler. Zu dem Divan von Anvari äußert sich der iranische Literaturforscher Dr. Shafi Kadikani wie folgt. Ein Blick in seine Gedichtsammlung verrät innere Widersprüche des Dichters. In dieser Gedichtsammlung spricht er sowohl von der Frömmigkeit und Enthaltsamkeit als auch von der Begierde und der Anhäufung von Reichtum. Manchmal ist die Rede vom Einsatz der Vernunft und manchmal von der Abkehr von ihr. Das eine Mal beobachten wir die Liebe zur Dichtung bei ihm und das andere Mal, dass sie ihm verhasst ist. Anvari hat gelungen, verschiedene Dinge in poetische Form gebracht. Von der Huldigung und dem Spottgedicht bis zur Mahnung und dem Gleichnis und der Kritik an der Gesellschaft. Dr. Jafar Mahjoub ist der Überzeugung, dass es Anvari vor Sadi, dem großen Gazelendichter der persischen Sprache, gelang, die Gazelen ihrem Gipfelpunkt und ihrer Schönheit nahezubringen. Er sagt, Anvari ist der erste Dichter, in dessen Gedichtband die Gazelendichtung aufblüht. Im Arabischen bezeichnet Ghazal ein Liebesgedicht, aber in der persischen Lyrik bezieht sich das Wort Ghazale auf eine bestimmte Gedichtsform, in der laufend dasselbe Wort am Ende eines Verses steht und so in den Mittelpunkt rückt. Dabei können die vorletzten Wörter der Verse miteinander einen Reim bilden. In einem solchen Gedicht geht es auch oft um Liebe, aber nicht unbedingt. Auch deutsche Dichter haben sich an dieser Gedichtsform versucht. Zum Beispiel lauten die ersten vier Zeilen eines Dichters von Friedrich Rückert in freier Nachdichtung der Gazelen des iranischen Mystikers Schams von Tabriz. Ich sah empor und sah in allen Räumen eines, hinab ins Meer und sah in allen Wellenschäumen eines. Ich sah ins Herz, es war ein Meer, ein Raum der Welten, voll tausend Träumen. Ich sah in allen Träumen eines.
Musik.
Anvari liebte einerseits die Dichtung, er war andererseits aber auch der Hikmat, Weisheit, zugetan und betrachtete sie als besser als das dichterische Schaffen. Er dachte sogar, dass ihm eigentlich das Dichten nicht geziemt. Der Dozent für Sprache, Literatur und das Neupersische, Dr. Asghar Dodbe, ein zeitgenössischer Forscher, sagt über ihn: Obwohl Anvari wie Platon ein Dichter ist, verband er platonisch die Dichter aus seiner Utopia. Anvari unterstreicht seine Liebe zur Weisheit und Philosophie. In seiner Dichtung fragt er daher nach den Ursprüngen der Poesie. Er führte sie auf den Drang zur Schaffung von Kunst zurück und schreibt die dichterische Huldigung, das Spottgedicht und die Grasilendichtung der Reihe nach als natürliches Ergebnis von Begierde, Wut und Verlangen zu. Ohne davon zu reden, was eigentlich ein wahres Gedicht ist, zählt er die Merkmale einer unechten Dichtung auf. Darunter fällt bei ihm auch die dichterische Lobrede. Anvari bewertet die Dichtung nach ihrem Inhalt. Er sagt: Ein wahrer Dichter darf nicht den Inhalt seiner Dichtung bei anderen Dichtern übernehmen. Das Gedicht eines Dichters sollte nach Anvaris Meinung das Resultat eines eigenständigen Denkprozesses sein. Muhammad Jafar Mahjoub ist der Ansicht, dass Anvari durch Vollendung des dichterischen Stils des iranstämmigen Abu al-Farajruni, der um Ende des 11. Jahrhunderts verstarb, den Weg für den sogenannten irakischen Stils im Iran ebnete, welcher viele Neuerungen mit sich brachte. Anvaris literarischer Stil lässt sich nach drei Gesichtspunkten untersuchen: Sprache, Fantasie und Thematik. Ganz typisch für Anvari ist, dass er die Umgangssprache mit der dichterischen verknüpft, insbesondere in seinen Gazelen. Der 1970 verstorbene zeitgenössische Literaturforscher Furuzan Far ist der Meinung, dass der Stil von Anvari nach einem 100-jährigen Weiterentwicklungsprozess sich auf beste Weise in der Sprache des weltbekannten Dichters Sadi Shirazi manifestiert hat. Und Dr. Shafii Kadekani hat die Syntax in der Dichtung von Anvari, also Satzaufbau und Satzstruktur, als eine der natürlichsten der neupersischen Sprache bezeichnet, die frei von Überflüssigem ist. Dies gilt sowohl für seine Gassiden in der zeremoniellen Sprache als auch für seine Gedichte in der vertrauten Umgangssprache wie den Rataat, Kurzgedichten und Gazelen. Charakteristisch für den Stil von Anvari ist auch die Schaffung von neuen Metaphern und Vergleichen, mit Hilfe derer er schöne und gute Inhalte verbildlicht. Seine Verbildlichungen sind kompakt, das heißt, er kombiniert mehrere Bilder und dies verleiht seinen Gedichten ihren besonderen Reiz. Er stellt eine Neuerung im Vergleich zu der damals üblichen Poesie dar. Bei seinen neuen Sinnbildern hat er seine Kenntnisse in den damals üblichen Wissenschaften genutzt. Um seine Gedichte zu verstehen, war es nötig, Kenntnisse in diesen Wissenschaften zu besitzen. Anspielungen und Parabeln sind ebenfalls kennzeichnend für den dichterischen Stil von Anvari. Sie gelangten an solch eine Bedeutung, dass viele seiner Worte zu einem Schlagwort und einer Redewendung wurden, und das lag offensichtlich an der natürlichen Struktur seiner Sprache. Dr. Cyrus Chamisson, geboren 1948, ist Universitätslehrer für die Farsi-Literatur und Literaturforscher. Er sagt, es sei ganz typisch für den Stil Anwaris, dass er aus den Koranversen und Überlieferungen und bekannten Geschichten oder dem gewöhnlichen Alltag neue Themen ableitet und frische Inhalte schafft. Frühere Literaturkritiker haben Anwari sogar neben Ferdowsi und Nizami gestellt und ihn als einen der drei Propheten der Farsi-Dichtung betrachtet. Darum hat jeder Biograf ihn auf seine Weise gelobt und eine der Eigenschaften seiner Dichtkunst besonders hervorgehoben. Anwari hat sich sogar selber gelobt und mit anderen Dichtern wie Sanoi und seinem Zeitgenossen Adib Sorber verglichen. Gemäß der modernen Literaturkritik und nachdem andere Maßstäbe angelegt wurden, wurde die Meinung, dass er einer von drei oder fünf Größen der Farsi-Literatur darstellt, verworfen. Dennoch sind sich auch die neuen Literaturkritiker darüber einig, dass die Sprache des Dichters Anwari klar, schlicht und ungekünstelt ist. Dr. Shafi Kadikani bestätigt, dass sich auch in den Lobgedichten Anwaris kaum ein überflüssiges Wort befindet und er in solchen Kassiden eine Redekunst einführt, die neuen Regeln gehorcht. Die Mehrzahl der zeitgenössischen Kritiker sehen in Anwari einen der besten Literaturen seiner Zeit und betrachten ihn als feste Säule der neupersischen Dichtung. Sie haben seine Begabung für Schaffung neuer Inhalte und Sinngebung hervorgehoben und bezeichnen ihn auch als einen Meister der Satire. Anwari ist ein geschickter Bildner, der auf der Leinwand seines Gedichtbandes, Divan, alle hässlichen und verborgenen Gesichter seiner Zeit darstellt. Anwari scheut sich nicht, in seinem Divan über die Theosophen und die Richter, die Emire und die Herrscher und die verschiedenen Gesellschaftsschichten der Turkmenen und der Ghaznaviden herzuziehen, und er hat sie, wie er selbst sagt, mit dem Dolch des Spottes verletzt. Mit seiner scharfen Zunge hat er viele Probleme seiner Gesellschaft angesprochen. In dieser Kategorie seiner Gedichte ist der Ruf der Schwachen herauszuspüren, die unter dem Druck der Korruption und dem Übel der Befehlshaber und der Diktatur der Herrscher zu ersticken drohten. Gegen Ende seines Lebens ließ Anwari, wie aus Biografien hervorgeht, von seinen lyrischen Huldigungen ab und bereute seine Lobdichtung. Er drückte es in Reimen aus. Deimaro Osheraki Goft Ghazal Migui, Goftam Azmatho Hajadast Biafshandam Ham, Goft schon, Goftamash an Halate Gomrahi Raft, Halate Rafte, Degerbos Nayoyat ze Adam. Ein kleiner Verliebter fragte mich gestern, reimst du Gazelen? Ich sagte, ich ließ ab von Huldigung und Lobgedicht. Er fragte mich, warum? Es geriet in die Irre, sagte ich, und was einmal sich verirrt, kehrt nie mehr zurück aus dem Nichts.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Bahram Paiz mit dem Titel Orezu, auf Deutsch Wunschtraum.
Musik باران بیاید، در تن شاخه ها جان بیاید، بشکفت سنگ با بوی باران، رود شاداب و خندان بیاید، باغ در روشنی تن بشوید، باغبان گل به دامان بیاید، دوست دارم که بلبل دوباره نغمه خوان در گلستان بیاید، خاک از رویش گل بخواند، باد شاد و گل افشان بیاید، دوست دارم که باران بیاید، دوست دارم که باران بیاید.
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Kapazitäten der Inlandsproduktion Irans. Weiterhin guten Empfang.
Das Oberhaupt der Islamischen Revolution hat das laufende iranische Jahr 1401, 21.03.2022 bis 20.03.2023, das Jahr der Produktion, wissensbasiert und arbeitsplatzschaffend genannt. Dazu werden Beiträge rund um das Motto des Jahres vorbereitet und Ihnen präsentiert. Im vorliegenden Beitrag wird die Stellung der wissensbasierten Ökonomie in islamischen Ländern diskutiert. Heute hat die Welt klar erkannt, dass ein neuer Wirtschaftstyp entsteht, der eine andere Grundlage für das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung von Ländern bietet. Diese als Wissensökonomie bekannte Wirtschaft ist das Ergebnis des Zusammenwirkens von Globalisierung, Entwicklung und Evolution von Wissen. Einige der wichtigsten Merkmale einer wissensbasierten Gesellschaft sind die Vielfalt des Zugangs zu Wissen, die Betonung aller Wissensformen, die Aufmerksamkeit auf alle Generationen, die Institutionalisierung des Lernsinns in der Gesellschaft, die Transformation von Innovation als dauerhafte Kultur und der Ausbau neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Die wissensbasierte Wirtschaft hat vier Grundpfeiler: Ausbildung und Entwicklung menschlicher Ressourcen, Innovation und Erfindungen, dynamische Informationsinfrastruktur und wirtschaftliche Anreize. Die wissensbasierte Wirtschaft wurde als neuer Ansatz in die Weltwirtschaft eingeführt, eine geeignete und notwendige Alternative zur Agrar- und Industriewirtschaft. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass die wissensbasierte Wirtschaft mit dem Anstieg des Handelsaustauschs zwischen Ländern der Region und auch mit einer positiven Wirkung auf den Fluss der Wertschöpfungsproduktion in den Ländern als eine herausragende Fähigkeit angesehen wird, dem Wirtschaftswachstum und dem Fortschritt in den islamischen Ländern zu helfen. Die führenden islamischen Länder im Bereich der wissensbasierten Wirtschaft sind Malaysia, Singapur, Türkei, Iran und Libanon. Malaysia und Singapur suchten in den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts mit einer plötzlichen Wende in ihrer Politik, einschließlich ihrer Makropolitik, das Hauptziel ihres Fortschritts darin, eine wissensbasierte Wirtschaft zu erreichen. Die Türkei und der Iran haben fortdauernd Schritte in diese Richtung unternommen und große Fortschritte erzielt. Jedes der genannten Länder hat exekutive Maßnahmen in verschiedenen Bereichen ergriffen, von der Entwicklung von Bildungs- und Forschungseinrichtungen über die Bereitstellung der erforderlichen Infrastruktur im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologie bis hin zur Erstellung vorgelagerter Dokumente als strategischer Fahrplan. Die erste Voraussetzung für den Weg der Wissensbasis ist der politische Wunsch und Wille. Nach den Erfahrungen all dieser Länder haben Führung und starker politischer Wille eine wichtige Rolle bei der Einleitung von Reformen gespielt, um Rahmenbedingungen für eine wissensbasierte Wirtschaft zu schaffen. Die Erfahrung der meisten Entwicklungsländer zeigt, dass die Regierung eine Schlüsselrolle bei der Einleitung vieler Schritte hin zu einer wissensbasierten Wirtschaft gespielt hat. Außerdem haben die Regierungen immer versucht, ihre Verbindungen zum Privatsektor bei der Gründung der wissensbasierten Wirtschaft zu stärken, weil die wissensbasierte Wirtschaft eine starke Präsenz des Privatsektors erfordert. Islamische Länder haben wirtschaftliche, geografische, geopolitische, geostrategische, geoökonomische und geokulturelle Privilegien. Die wichtigsten Potenziale der islamischen Länder sind: der größte Anteil der jungen Bevölkerung der Welt, hinzu kommen wertvolle natürliche Reserven wie Gold, Öl, Gas und Mineralien, sowie relative Vorteile bei der Produktion landwirtschaftlicher Produkte und ein reiches intellektuelles und kulturelles Erbe. Mit Blick auf die Bedeutung der wissensbasierten Wirtschaft und auch der Probleme, denen islamische Länder im Wirtschaftsbereich ausgesetzt sind, wurde die Aufmerksamkeit auf diese Unternehmen gelenkt. Aber die meisten dieser Länder stehen noch am Anfang des Weges. Was die wissensbasierte Wirtschaft vorrangig hervorhebt, sind die erwähnten Vorteile der islamischen Länder. Diese Länder, insbesondere im Bereich der petrochemischen Industrie, können von den Kapazitäten der wissensbasierten Wirtschaft profitieren, da die meisten islamischen Länder über reiche Energieressourcen verfügen und zu den Ländern mit der höchsten Energieproduktion und dem höchsten Export der Welt zählen. Unterdessen haben islamische Länder, insbesondere in den letzten 2 Jahrzehnten, viel in technische, touristische und städtische Entwicklungsbereiche investiert und versucht, ihre wirtschaftlichen Ressourcen zu diversifizieren und sich von energiebezogenen Einnahmen zu distanzieren. Die Vereinigten Arabischen Emirate und Katar haben in diesem Bereich erhebliche Fortschritte gemacht und es geschafft, viele ausländische Investitionen anzuziehen. In Saudi-Arabien haben auch die Saudis ihren Wunsch nach einer wissensbasierten Wirtschaft gezeigt, indem sie ein NEOM-Projekt im Einklang mit dem Dokument der Wirtschaftsvision 2030 gestartet haben. NEOM ist ein großes Projekt, bei dem intelligente Städte gebaut werden, die auf saubere Energie angewiesen sind und Investitionen für andere Kontinente bereitstellen. Im Zusammenhang mit dem Traum der Vereinigten Arabischen Emiraten, ein führendes Land mit einer nachhaltigen Wirtschaft zu werden, setzen die Führer des Landes ständig Pläne und Reformen um, um Produktionsbarrieren in wissensbasierten Unternehmen zu beseitigen. Im Jahr 2019 hat dieses Land 5 Gesetze in diesem Bereich erlassen. Am 1. Juli 2019 gab das Wirtschaftsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate die Reduzierung der Kosten von 1.500 staatlichen Dienstleistungen um 50% für Wissensdatenbanken bekannt. Außerdem erhalten Start-ups mit 5 Vollzeitbeschäftigten oder weniger eine 100%ige Förderung für bis zu 2 Jahre. Die arabischen Länder haben zudem die Bereitschaft gezeigt, in den Bereichen Bildung, wissenschaftliche Forschung, Entwicklung und Innovation zu investieren, um das Produktionsniveau und die Wettbewerbsfähigkeit kontinuierlich zu verbessern und eine geeignete Plattform für die Transformation der Struktur der wissensbasierten Wirtschaft zu schaffen. Diese Länder sind zu dem Schluss gekommen, dass die Unterstützung der wissensbasierten Wirtschaft eine Grundlage für die Verbesserung des wissenschaftlichen und wirtschaftlichen Status der Araber darstellt und Studenten und Mitglieder der Gesellschaft dazu veranlasst, den Wissenschaften, die das wirtschaftliche Wachstum ihres Landes garantieren, besondere Aufmerksamkeit zu schenken.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen. Thank you.
Musik.